Gut, dann heiße ich euch herzlich willkommen zur heutigen IM-Vorlesung. Hallo, kommen Sie rein. Thomas muss ich heute leider entschuldigen, der hat eine schwierige Zahn-OP heute Morgen gehabt und ich soll darum bitten, dass ihr alle einmal ganz herzlich an ihn denkt. Ja, heute behandeln wir das Thema externes Information Management beziehungsweise das Management von externen Informationen. Und dabei geht es darum, dass Unternehmen heutzutage in Zeiten von Big Data und allen möglichen Analyseverfahren immer mehr Wettbewerbsdruck verspüren, sich irgendwie Daten zu beschaffen, Daten über ihre Kunden zu beschaffen, diese auch irgendwie dann zweckorientiert einzusetzen im Sinne von, wie kann ich meine Unternehmensziele damit stützen. Und genau, darum geht es heute in dieser Vorlesung. Vorher noch ganz kurz zwei organisatorische Sachen. Nächste Woche, Mittwoch, fängt unsere Übung an. 13.30 Uhr, S101A5. Und wir haben jetzt auch einen Prüfungstermin, der uns gesagt wurde, einigermaßen fest ist. Schaut bitte trotzdem nochmal nach, ob das dann auch so bleibt. Das ist der 6. März, 12 bis 14 Uhr und den Raum geben wir noch über Moodle bekannt. So, dann haben wir in der letzten inhaltlichen Vorlesung ja über diese Idee, das Create Your Own Tutorium gesprochen und das Feedback war damals eigentlich so, dass wir gesagt haben, wir probieren das mal aus, wir machen das mal eine Runde und schauen irgendwie, wie es ankommt, wie so die Resonanz ist und genau das tun wir jetzt auch und dafür haben wir im Forum einen Bereich eingerichtet, unter dem ihr eure Ideen, Vorschläge für die zweite Übung, nächste Woche ist die erste Übung, da machen wir es noch nicht, aber für die zweite Übung sammeln könnt. Und schreibt da einfach rein, was euch irgendwie einfällt, was ihr euch vorstellen könnt, wie irgendwie für euch so Übungsaufgaben aussehen könnten. Da dürft ihr ruhig, da gibt es kein richtig und kein falsch, schreibt da ruhig rein, was euch irgendwie einfällt. Gerne auch diskutieren, nicht unbedingt jetzt irgendwie kritisieren und runtermachen oder sowas, sondern einfach irgendwie schreiben, was ihr euch so ausdenkt. Genau. Das gilt jetzt erstmal nicht, das sage ich jetzt nicht zu euch, das sage ich zu den Winfoline-Studenten, die im Sommersemester von den anderen Universitäten über E-Learning zuhören. Für die gilt das jetzt erstmal noch nicht, das probieren wir jetzt erstmal hier in der TU Darmstadt im Wintersemester aus. So, kurze Wiederholung. Letztes Mal ging es um das Thema Outsourcing und Offshoring und da haben wir unter anderem diese Matrix hier behandelt. Die gliedert sich nach zwei Dimensionen und sagt im Grunde aus, was für oder wie man Outsourcing strukturieren kann. Und die eine Dimension, nach der man das strukturieren kann, ist einmal, gebe ich Leistungen an ein mir verbundenes Unternehmen, also bleibt es irgendwie so im Unternehmen, oder gebe ich die Leistung irgendwie an ein fremdes Unternehmen. Und wenn ich das im Verbund mache, dann gibt es einmal die Option der internen Leistungserbringung im Inland. Oder eben dieses Thema Captive Offshoring, das heißt, es bleibt auch irgendwie im Unternehmensverbund, ist aber irgendwie im Ausland, also entweder Nearshoring, also näher an meinem eigenen Standort, oder Farshoring, das heißt weiter. Und dann gibt es die Option, ich gebe das an ein fremdes Unternehmen und da haben wir auch die Option, das im Inland zu machen, was sich dann Outsourcing und Onshoring nennt. Beziehungsweise wir können es an ein fremdes Unternehmen geben, das seinen Sitz im Ausland hat und das wäre dann das Outsourcing und Offshoring und da auch wieder zwei Alternativen, einmal das Nearshoring irgendwie in meiner Region oder das Farshoring etwas weiter weg. Und wir haben gesagt, verschiedene Faktoren können das beeinflussen. Wir haben letztes Mal im Gastvortrag zum Outsourcing auch gehört, dass dieses Thema, gebe ich das jetzt irgendwie nach außen oder lasse ich das intern, dass es auch so politische Faktoren, dass da auch politische Faktoren das beeinflussen können. Und wo gebe ich es hin, also irgendwie ins nahe oder ferne Ausland oder ins Inland, das kann irgendwie so Überlegungen beinhalten. Gibt es irgendwelche Barrieren zwischen den Standorten, so Sprach- oder Kulturbarrieren, beziehungsweise was für Vorteile oder Nachteile habe ich an den verschiedenen Standorten? In dem Zusammenhang haben wir mit euch die Transaktionskostentheorie behandelt, die im Kontext von Outsourcing bzw. Offshoring ja so ein bisschen die Frage beantworten kann, lohnt sich das für mich, irgendwas outzusourcen und wenn ja, in welcher Form? Und wir haben gesagt, dass diese Frage damit zusammenhängt, welche Transaktionskosten mir dabei entstehen. Das sind die Transaktionskosten, die zum Beispiel dadurch entstehen können, dass ich irgendwie diese externe Leistungserbringung irgendwie anbahnen muss, dass ich da irgendwelche Verträge aufsetzen muss, dass ich mir Angebote einholen muss, dass ich dann irgendwie diesen ganzen Vertragskrempel, dass ich den irgendwie abwickeln muss, dass ich aufpassen muss, macht der das, was ich will? Also ich kontrolliere das irgendwie, passe vielleicht zwischendurch nochmal an, diese ganzen Kosten, die neben den eigentlichen Produktionskosten mir noch zusätzlich entstehen. Und diese Transaktionskostentheorie hat unter anderem zwei wichtige Annahmen, nämlich einmal die der beschränkten Rationalität. Also ich gehe davon aus, dass die Akteure, die irgendwie involviert sind, dass sie nur beschränkt ja, rational handeln und außerdem opportunistisch handeln. Das heißt, irgendwie, wenn sich eine Gelegenheit bietet, die ich irgendwie zu meinem Vorteil nutzen kann, dann tue ich das auch, egal was mit dem anderen passiert. Ja, wir haben gesagt, es gibt unter anderem drei Einflussfaktoren auf die Höhe der Transaktionskosten, nämlich einmal die Spezifität der Leistung, also wie besonders ist das, was ich irgendwie hier vorhabe, ist das was Einmaliges oder ist das was, was irgendwie jeder schon mal gemacht hat, wie häufig tritt das Ganze auf und wie unsicher ist so das Ergebnis, das dabei rauskommen kann. Es gibt noch eine zweite Theorie in dem Zusammenhang, die auch aus dem ökonomischen Bereich kommt, das ist die Prinzipal-Agenten-Theorie, die sich ja auch damit beschäftigt, wenn ich jetzt so eine Leistung outsource, was entstehen mir dann möglicherweise für Kosten dadurch, dass ich das an irgendjemand extern geben möchte. Und die Prinzipal-Agenten-Theorie sagt dabei aus, ich habe irgendwie einen Prinzipal, der beauftragt irgendeinen Agenten, also vielleicht irgendwie ein Softwareunternehmen, das für mich die Leistung erbringen soll. Ja, den beauftrage ich und entlohne ihn entsprechend dafür. Und der Agent führt für mich eben entsprechende Aufgaben aus. Und jetzt ist das Problem aber, dass diese Prinzipal-Agententheorie auch davon ausgeht, dass beide Parteien irgendwie opportunistisch handeln und irgendwelche Spielräume, die sich ihnen bieten, ja, ausnutzen werden. Und so weiß der Prinzipal nicht, ob der Agent vielleicht irgendwie, ja, ob der so geeignet irgendwie für diesen Job ist, ob der vielleicht die halbe Zeit nur rumsitzt und am Ende das Ganze so ein bisschen unordentlich macht. Und das sind so diese Hidden Characteristics, Hidden Actions, Hidden Information, über die der Prinzipal jetzt nicht unbedingt Bescheid weiß. Und er kann das auch nur schwer kontrollieren oder nur im Zusammenhang mit entsprechenden Kosten. Also er muss den irgendwie screenen, er muss den irgendwie monitoren, er muss da vielleicht, weiß nicht, hinfahren und gucken, was arbeitet der, er muss sich irgendwelche Berichte schicken lassen und das Ganze ist mit entsprechenden Kosten, den Agency-Kosten nennt man das, verbunden. Und dann ist die Frage, wie kann ich diese Kosten eben möglichst gering halten? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel kann ich als Prinzipal meine Vergütung irgendwie leistungsabhängig machen. Also der bekommt irgendwie sein Geld abhängig davon, wie gut jetzt die Qualität am Ende ist. Und dadurch werden die Ziele, die der Prinzipal hat, zu einem Teil auch die Ziele des Agenten. Und ja, insofern ist die Gefahr des Schadens da nicht so hoch. So, das zur Wiederholung zum Outsourcing. Jetzt ganz kurz die Einordnung, wo befinden wir uns heute in der Vorlesung? Wir haben uns zuletzt mit dem Thema IT-Outsourcing beschäftigt, haben dazu einen Gastvortrag gehört und heute behandeln wir das Thema externes Information Management. Und da befinden wir uns an der Schnittstelle zwischen dem Management der Informationswirtschaft und dem Management der Informationssysteme. Und wenn ihr euch noch mal kurz erinnert an das Schaubild, auf dem das basiert, dann haben wir gesagt, dass das Management der Informationswirtschaft irgendwas damit hat, was habe ich für einen Bedarf, für eine Nachfrage Und wir haben gesagt, das ist Management der Informationssysteme, was damit zu tun hat, ja, was für Daten produzieren meine Systeme, wo bekomme ich die Daten her, was gibt es da für Prozesse. Und genau das ist das Thema der heutigen Veranstaltung, die sich mit dem Thema externes Information Management beschäftigt. Und wir wollen dabei besprechen, warum es notwendig ist, dass ich irgendwie meine externen Informationen, warum ich die irgendwie manage, was für Typen von externen Informationen mir so als mögliche Ressourcen zur Verfügung stehen, welche Verwendungszwecke ich für externe Informationen habe und ja, was die Prinzipalagententheorie vielleicht damit zu tun hat. Und bei dem Thema externe Informationen wollen wir uns auf den Fall beschränken, der sich mit Informationen oder Daten beschäftigt, die ich von meinen Konsumenten oder von meinen Nutzern irgendwie bekommen kann. Als Beispiel vielleicht das Unternehmen Telefonica, also O2 und so weiter, hat jetzt, ich glaube 2012 war es, hat so eine Business Unit gegründet, die sich Smart Steps nennt. Hat von euch mal was davon gehört? Nee, Smart Steps soll irgendwie die Bewegungsdaten, die durch die Funksignale, die Kunden irgendwie von sich geben, also wo bin ich morgen, wo war ich gestern und so weiter, soll sich damit beschäftigen, diese irgendwie gewinnbringend einzusetzen. Und so gibt es viele Unternehmen, die heute unter dem Druck stehen, die Daten irgendwie verwenden zu müssen, die ihre Kunden produzieren. Und genau darum soll es heute gehen, nämlich diese Kundendaten, wie ich die irgendwie zielgerichtet für meine Unternehmensziele einsetzen kann. Das Ganze ist noch ein relativ neues Thema, gibt noch nicht so etablierte Fachbücher zu dem Thema. Das ist auch was, wo wir uns am Fachgebiet jetzt gerade aktuell in der Forschung damit beschäftigen, kommt auch später noch. Ja. Nochmal kurz zurück zur Definition von Information und insbesondere zur Definition nach Wittmann. Die sagt, dass ja, dieses Wissen als Information bezeichnet wird, das irgendwie zweckorientiert ist. Also diese Information hat für mich irgendeinen Zweck. Ich kann damit irgendwas erreichen. Also ich kann irgendwie Entscheidungen oder Handeln vorbereiten mit dieser Information. Und wenn man sich jetzt mal so das hatten wir auch schon, die Entwicklung der Informationsmenge so über die letzten Jahre anschaut, dann sieht man, dass immer mehr Informationen produziert werden. Die entstehen durch soziale Netzwerke, aber auch durch meine Bewegungen, die ich irgendwie, wo halte ich mich auf, während ich mein Telefon in der Tasche habe. Es gibt immer mehr Sensoren, die irgendwo angebracht sind, die irgendwelche Sachen mitloggen. Es entsteht einfach immer mehr Informationen und man hört oft diesen Spruch, dass Informationen das Öl des neuen Jahrhunderts oder des aktuellen Jahrhunderts sind. Und das ist so ein bisschen neues Denken, das sich da entwickelt, dass Information für mich eine Ressource ist. Und so wie man im Unternehmen irgendwie auch andere Ressourcen schon ganz aktiv managt, also zum Beispiel welche Materialien brauche ich, welche Rohstoffe brauche ich, was brauche ich für Personal, was für Finanzierungsquellen. Da wird immer sehr kritisch und vorsichtig geprüft, was habe ich für einen Bedarf an diesen Ressourcen und wie passe ich meine Beschaffung diesem Bedarf an, sodass ich meine Unternehmensziele optimal erreiche. Und für das Thema Information ist das was jetzt gerade erst im Denken so am Entstehen ist. Man hat noch nicht so verinnerlicht, dass diese Informationen auch irgendwie aktiv gemanagt werden müssen. Wir werden das später noch sehen. Wir haben da eine Fallstudie durchgeführt, wo Unternehmen, die jetzt irgendwie Kundendaten erheben, die machen das oft ohne nachzudenken. Machen sie irgendwelche Eingabefelder in ihre Software mit rein, wo man irgendwas angeben muss, was sie vielleicht überhaupt gar nicht brauchen, einfach weil vielleicht der Entwickler in dem Moment da gesessen hat und sich gedacht hat, ja, das könnte ja irgendwie ganz, ganz nützlich sein, ne? Oder ich bin ein Entwickler von mobilen Apps und mache mir da nicht so viele Gedanken darüber, welche Berechtigungen für Datenabfragen oder so verlange ich denn überhaupt von dem Nutzer, wenn er meine App installiert. Ja, also nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wir hatten schon gesagt, das Ziel des Information Managements ist, den bestmöglichen Einsatz der Ressource Information zu gewährleisten, und zwar mit Hinblick auf die Unternehmensziele. Und das ist schon eine relativ etablierte Definition. Allerdings ist diese Sichtweise auf dieses Thema, ja, die muss erst noch auf dieses Thema externe Informationen, Kundendaten und so weiter bezogen werden. Und das wollen wir heute machen. So, und jetzt kommt was Neues. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das haben wir noch nie gemacht. Wir hatten uns das vor der Vorlesung schon mal überlegt, der Thomas und ich, ob wir das einsetzen wollten, hatten dann ja überlegt, ob die Gruppe groß genug ist dafür. Jetzt kam allerdings die Anregung von euch. Kennt ihr das? Teils? Teils nicht? Okay. Dann sage ich ganz kurz, was das ist. Das ist so ein webbasiertes Live-Feedback-System, das ihr sofort von dort, wo ihr jetzt seid, mit Hilfe eurer mobilen Geräte benutzen könnt. Und ja, da kann man, oder wir können da irgendwelche Fragen stellen, und von euch, früher hat man das so mit Frage-Antwort gemacht, heute macht man das über Pingo. Ja, ihr könnt dann entsprechend Antworten geben. Das Ganze ist anonym, das heißt, niemand weiß, von wem welche Antwort kam. Und ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und zwar probieren wir das aus, indem ich euch die Frage stelle: Okay, es gibt jetzt Internetdienste, und die Kunden von diesen Internetdiensten hinterlassen irgendwelche Daten bei der Nutzung von diesen Diensten. Und jetzt ist die Frage an euch: Welche Typen von Informationen die Kunden bei dieser Nutzung, bei dieser Dienstnutzung hinterlassen, können überhaupt als Ressource von Unternehmen verwendet werden? Was denkt ihr? Und um diese Frage zu beantworten, müsst ihr entweder diesen QR-Code scannen oder ganz altmodisch hier über diese URL pingo.upb.de gehen. Und dann kommt so eine Eingabemaske, bei der ihr diese Nummer von der Veranstaltung hier eingeben müsst. Das Ganze ist ohne Anmeldung, ihr braucht keinen Account, ihr könnt es einfach direkt machen. Klappt das? Soweit? Genau, die Umfrage ist noch nicht gestartet. So. Und jetzt schalte ich hier mal eine Frage frei, nämlich welche Typen von Informationen. Genau, und das Ganze läuft 2 Minuten habt ihr. Genau, und jetzt solltet ihr einfach verschiedene Antworten geben können. Also nicht nur eine, ihr solltet da mehrere Antworten geben können. Und das erscheint dann gleich bei uns anonym. So, jetzt haben wir hier so eine Tag-Laut, das sieht man aber nicht so gut. Man kann das hier sich auch als Tabelle anzeigen lassen. So, und jetzt sehen wir hier live eure Informationen, eure Antworten, die ihr gegeben habt. Und wir sehen jetzt hier, dass personenbezogene Daten zum Beispiel zweimal genannt wurde. Daten, die aus sozialen Netzwerken stammen, wurden genannt. Präferenzen von mir als Nutzer oder Kunde wurden genannt. Mein Standort, der Lebenslauf, demografische Daten. Welche Webseiten habe ich besucht? Was sind meine Kontaktdaten, Bewegungsdaten? Meine Kundeninteressen? Meine Bewertung? Was habe ich bewertet in sozialen Netzwerken? Wie wurde ich vielleicht bewertet? Was habe ich bestellt? Kundendaten, sozioökonomische Daten, Alter, Geburtsdatum, Vor-, Nachname, Adresse und Wohnort. Super. 10 Teilnehmer haben mitgemacht. Aha. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja. Demografische Informationen habt ihr genannt, identifizierende Informationen haben wir, glaube ich, nicht gehabt. Sowas gibt es auch, also zum Beispiel meine Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer, IP-Adresse. Lebenslauf wurde genannt, Multimedia-Daten, also Fotos oder Videos, in denen ich enthalten oder getaggt bin, das können Informationen sein. Kreditkarteninformationen oder mein Kontostand zum Beispiel. Ganz neu jetzt auch medizinische Informationen, also wie viele Schritte habe ich heute gemacht, was für Krankheiten habe ich vielleicht. Wohnort- und Bewegungsprofile habt ihr genannt, wie auch Nutzungsverhalten, Kaufverhalten, Surfverhalten, Präferenzen, Kontaktinformationen, soziales Netzwerk. Super. Also da habt ihr wirklich von alleine wirklich schon den allergrößten Großteil dieser, dieser Auflistung hier seid ihr selbst drauf gekommen. Das ist so was, was man so in der Literatur findet, ne? Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass jetzt hier nichts noch neu dazu kam, was wir hier nicht in der Tabelle haben. Das erklärt sich im Grunde Großteil von selbst. Also so demografische Informationen ist sowas wie Alter, Geschlecht, was man so auch als soziodemografische Daten bezeichnet. Identifizierende Informationen gibt es auch immer wieder. Irgendwelche Dienste, bei denen man seinen Personalausweis, seine Personalausweisnummer angeben muss oder vielleicht sogar den Personalausweis scannen muss. Genau, so Lebenslaufdaten kennt ihr von so Karrierenetzwerken zum Beispiel. Multimedia-Daten ist ganz bekannt so aus dem Thema Facebook oder vielleicht irgendwelche Bilderplattformen, die mit meinem Account verknüpft sind. Kreditkarteninformationen ist ganz alltäglich und auch der Kontostand. Ja, medizinische Informationen, habe ich gesagt, ist jetzt so gerade neu im Kommen, ne, mit den ganzen Tracking-Apps oder Tracking-Armbändern, Uhren, die es da so gibt. Den Standort kann man irgendwie zu Geld machen, den Wohnort, wenn ich weiß, wo ein Nutzer irgendwie in welchem Land oder in welcher Region er oder sie wohnt, kann mir das viel bringen, aber auch wie er sich, wo er sich gerade aufhält und wie er sich bewegt. Nutzungsverhalten, also sowas wie Kaufverhalten, was habe ich gekauft, welche Artikel habe ich mir vielleicht angeschaut, auf welchen Webseiten bin ich gewesen, auf welchen Webseiten war ich, bevor ich eine bestimmte Seite angeschaut habe und nachdem ich eine bestimmte Seite angeschaut habe, sowas kann man erheben. Ja, was sind so Präferenzen, meine Hobbys, meine Lieblingsmusik, Filme, ja, Kontaktinformationen, damit ist sowas gemeint wie E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer. Und soziale Netzwerkdaten kennt ihr vielleicht auch von so Apps, die da entsprechende Berechtigungen fordern. Die greifen dann irgendwie auf die Freundesliste zu, also auf meine, mit wem bin ich irgendwie verbunden. Ja. Genau, super. Und ich weiß nicht, wer hat sich schon mal die Datenschutzbestimmungen von dieser Internetplattform hier durchgelesen? Habt ihr nicht? Dann lese ich euch jetzt mal einen Ausschnitt daraus vor. Das ist die aktuelle Bestimmung von vorgestern oder sowas. Das ist jetzt ein Ausschnitt. Sie geben uns Informationen, wenn Sie etwas suchen, kaufen oder über Marketplace etwas verkaufen oder kaufen, ein eigenes Angebot erstellen, Filme oder Videos abrufen oder leihen, an einem Gewinnspiel teilnehmen, einen Fragebogen ausfüllen oder mit unserem Kundenservice sprechen. Sie erteilen zum Beispiel Informationen, wenn Sie nach einem Produkt suchen, eine Bestellung, einschließlich Angabe Ihrer Telefonnummer, ohne die wir Ihre Bestellung nicht durchführen können. Wer wurde schon mal angerufen von dieser Plattform? Ja? Was war das? Okay. Okay, Reklamation. Wie war das bei dir?
Die erste Bestellung nicht machen, weil die
war vom
Betrag noch zu hoch.
Ah, okay. Und das haben sie dann, da haben sie dann gesagt, geht nicht oder okay, aber haben dir keine E-Mail-Adresse, keine E-Mail geschrieben irgendwie oder? Ah ja, okay. Okay. Also man sieht jetzt zum Beispiel, dass diese Bestellung durchaus bearbeitbar ist und vielleicht in Einzelfällen irgendwie dann nur eine Telefonnummer notwendig ist. Blablabla, bla, bla, mein Profil, E-Mail-Adresse, Wunschzettel, Geschenkartikel, Watchlist, Leihliste, Unterkonto des Arbeitgebers, Daten, die bei der Teilnahme in einem Diskussionsforum oder weiterer Community-Angebote anfallen, wenn Sie Rezensionen schreiben oder bewerten, Terminerinnerungen, Kreditkarteninformationen, Name, Adresse, Alter, Telefonnummer. Ihre persönlichen Daten und Fotos in mein Profil oder auf dem Wunschzettel sowie Finanzdaten einschließlich Ihrer Personalausweisnummer. Beispiele für Informationen, die wir sammeln, analysieren, schließen die IP-Adresse, Browser-Typ, Version, Nummer und Erweiterung. Auch über die Browser-Versionsnummer kann man einiges herausfinden über den Nutzer. Außerdem die Telefonnummern, die Sie benutzt haben, um uns anzurufen. Informationen zur Interaktion zwischen Seiten, beziehungsweise, also zum Beispiel Scrolling, Klicken oder Mouseovers. War da irgendwas dabei, was ihr jetzt nicht gedacht hättet von euch? was er dich überrascht hat, ja? Gell? Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ne? Man gibt ja da anscheinend die Telefonnummer schon an, wenn man sich so einen Account erstellt, aber das reicht anscheinend nicht, denn die, die man dann benutzt, um dort aktiv anzurufen, ist vielleicht auch die, ja, die man sonst nicht im Internet hinterlässt. Mich hat die Personalausweisnummer hat mich ein bisschen überrascht. Weiß auch gar nicht, wann das passiert. Wahrscheinlich irgendwie, wenn man irgendwelche Sachen bestellt, bei der man dann den Ausweis zeigen muss. Okay. Wenn man das Verkäuferkonto hat, braucht man die Personalausweisnummer. Okay, das ist eine Richtlinie. Okay, gut. Also, die haben da schon die Möglichkeit, so einiges über uns zu sammeln, und man fragt sich teilweise, ob es wirklich, wirklich gebraucht wird. Noch ein Beispiel, soziale Netzwerke im Internet. Jedes Mal, wenn du Facebook nutzt oder aufrufst, erhalten wir Daten über dich. Beispielsweise, wenn du die Chronik einer anderen Person aufrufst. Also da weiß man so, für welche Personen man sich so interessiert, ne? Die jetzt nicht unbedingt vielleicht meine Kontakte sein müssen. Wenn du eine Nachricht versendest oder erhältst, nach Freunden oder einer Seite suchst, manchmal erhalten wir von unseren verbundenen Unternehmen bzw. unseren Werbepartnern, Kunden und anderen Dritten, die uns oder ihnen bei der Schaltung von Werbeanzeigen sowie dem Verständnis der Online-Aktivität behilflich sind und Facebook allgemein verbessern. Wir erhalten Daten, wenn du eine Webseite mit einem sozialen Plugin besuchst. Das ist allen klar? Das war für mich vor 2 Jahren auch was ganz Neues. Also wenn man irgendwelche Seiten besucht, die diesen Like-Button drauf haben, ne, dann wird das an Facebook gemeldet, auch wenn man zur gleichen Zeit nicht unbedingt eingeloggt war. Ne? Okay, jetzt haben wir mal so eine ganz gute Übersicht, was so alles an Kundendaten, an Userdaten irgendwie anfallen kann und was vielleicht auch irgendwie zielführend oder zweckorientiert benutzt werden kann. Jetzt ist die Frage, wofür kann man diese Daten verwenden? Und da machen wir jetzt dieses Gleiche nochmal. Bitte nicht den QR-Code verwenden, sondern über diese URL pingo.upb.de reingehen und dann die Referenznummer eingeben. Und die Frage ist diesmal, wir haben jetzt einen Internethändler, der so auf seiner Plattform irgendwelche Produkte an seine Kunden verkauft. Für welche Zwecke kann der Händler diese Informationen, die von seinen Kunden bereitgestellt werden, nutzen? Und jetzt muss ich dieses Ding hier wieder starten. 2 Minuten. Und jetzt müsste das bei euch funktionieren. 14 Teilnehmer. 15 Teilnehmer, das ist wirklich Rekord. Okay. So, über die TagCloud erkennt man das wieder nicht so gut hier. Deshalb jetzt auch wieder die Tabellenansicht. So. Also, Produktempfehlungen, gezielte Werbung, personalisierte Werbung, Marketing, Rückholprogramme. Profil erstellen, also einfach, was habe ich da für jemanden vor mir. Vermittlung an Dritte, ich kann den oder diejenigen kontaktieren, Zahlungsfähigkeit prüfen, ich kann authentifizieren, ist das die richtige Person, über zum Beispiel Accountdaten, ich kann meine Kunden segmentieren, Empfehlungssystem, CLV, Recommender, gezieltes Werbung schalten, Kundenservice, Kaufempfehlungen, Verbesserungen an Produkt oder Webseite, Marketingmaßnahmen, individuellere Beratung, Personalisierung, Ermittlung der Präferenzen, Kundenanalyse, Produktverbesserungen, Recommendation, Optimierung, Bereitstellung, Personalisierung, Entwicklung neuer Produkte und Werbung. Super. Vielen Dank. So, und wir haben das mal so systematisiert. Das ist auch so das, was man in der Literatur findet. Und zu lesen ist das so. Hier in den Zeilen steht, was kann ich machen? Also ich kann personalisieren, ich kann optimieren, ich kann bereitstellen oder überhaupt ermöglichen durch Daten meiner Nutzer. Und da oben ist das Was. Was kann ich personalisieren? Was kann ich optimieren? Was kann ich oder was wird mir ermöglicht oder was kann ich bereitstellen durch Kundendaten? Und ja, ihr habt auch wieder den Großteil selbst schon genannt. Personalisieren Produkt ist oder Service ist klar. Ich kann irgendwie, wenn ich weiß, der oder diejenige mag XY, ja, oder ich kann meine Turnschuhe in einer bestimmten Farbe anbieten, wenn ich weiß, der oder diejenige mag die Farbe. Ich kann irgendwelche Serviceangebote zusätzlich anbieten oder auch meine Kundenbetreuung irgendwie, die kann ich, da kann ich die Leute irgendwie gezielt ansprechen, weiß schon, mit wem ich es da irgendwie zu tun habe. Das Design meine Services kann ich irgendwie anpassen, zum Beispiel für Frauen die Farbe so und so, für Männer anders. Ich kann Marketing irgendwie personalisieren. Also da haben wir gesagt, es gibt so Recommender-Systeme, zum Beispiel für eben entsprechend personalisierte Produktempfehlungen. Das ist was natürlich ein bisschen umstrittenes, soll aber auch schon vorgekommen sein. Ich kann irgendwie meine Preise personalisieren, wenn ich über meine Zielgruppe oder meine entsprechenden Kunden, die ich da vor mir habe, besser Bescheid weiß. Optimieren kann ich mein Produkt zum Beispiel, indem ich weiß, Funktion XY wird nie benutzt oder sowas oder wird schwer benutzt oder ne? Auch meinen komplementären Service kann ich optimieren. Ich kann intern vielleicht irgendwelche Prozesse umstellen, wenn ich weiß, bestimmte Sachen sind besonders wichtig oder nicht so wichtig durch das Feedback meiner Kunden. Auch das Design kann ich vielleicht optimieren, wenn ich sehe, irgendeine Funktion wird nie gefunden oder so. Die Kooperation mit Dritten kann ich optimieren, indem ich vielleicht merke, dass bestimmte Sachen besonders viel wert sind oder nicht, ne? Kann ich entsprechend da beim Verkauf von Daten mehr rausschlagen. Ich kann Marketing optimieren, das ist, denke ich, klar. Preise entsprechend irgendwie Preisdifferenzierung durchführen oder so. Daten können mir helfen, mein Produkt zum Beispiel überhaupt bereitzustellen oder meinen Service. Also wenn ich jetzt irgendwie die Lieferadresse nicht habe, dann kann ich dieses Produkt überhaupt nicht anbieten oder den Service. Genauso sieht es mit komplementären Angeboten aus. Daten können mir es ermöglichen, überhaupt irgendwie in Verhandlungen mit Dritten einzutreten. Oder natürlich Marketing kann ich natürlich auch nur, wenn ich irgendwie was über meine Kundensegmente und so weiter weiß. So. Und jetzt haben wir hier wieder die, Principal Agenten-Theorie. Hat jemand so eine Idee? Zum Beispiel, wer könnte denn hier der Prinzipal und wer der Agent sein in in dieser Konstellation? Ich habe irgendwie einen Anbieter und ich habe entsprechend Nutzer oder Kunden. Wer ist da was? Genau. Der Anbieter erbringt die Leistung und der Nutzer wählt jetzt den für sich passenden Agenten irgendwie aus. Ne, ich suche mir jetzt, als ich will irgendwie ein Produkt online bestellen, also schaue ich jetzt, welche Anbieter gibt es da und wähle dann denjenigen aus, der mir am meisten zusagt. Und ich bekomme dann irgendwie eine Leistung. Was gebe ich dafür? In diesem Beispiel vorher mit dem Outsourcing, da hatten wir ja gesagt, okay, ich bezahle irgendwie meinen Agenten. Kann hier jetzt auch der Fall sein, ich gebe dem irgendwie Geld, aber der bekommt noch was von mir. Meine Kundeninformationen. So, und jetzt haben wir auch wieder den Fall, dass dieser Agent irgendwie opportunistisch handeln kann. Das heißt, der kann irgendwas mit meinen Informationen, kann der irgendwie machen, was ich jetzt vielleicht nicht will, was ich vielleicht auch nicht weiß. Das ist irgendwie hidden, diese Actions oder die Characteristics. Ja, und jetzt muss ich den irgendwie screenen oder mir sonst irgendwie Informationen beschaffen, die mir irgendwie sagen, was passiert da. Und das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden, ne? Ich muss Zeit investieren, um irgendwie vielleicht irgendwelche Reviews zu lesen. Ich muss Zeit investieren, um mir seine AGBs durchzulesen und so weiter. Und diese Frage haben sich Pavlou und Kollegen gestellt und haben eine Studie durchgeführt und die veröffentlicht. Und da geht es zentral um die Frage, ja, welchen Einfluss hat diese Unsicherheit, von der wir gerade gesprochen haben, von Konsumenten? Zum Beispiel habe ich irgendwie vielleicht Bedenken bezüglich meiner Privatsphäre oder ich habe Angst, dass der Anbieter sich irgendwie opportunistisch verhält. Welchen Einfluss hat diese Unsicherheit auf meine Kaufabsicht, jetzt im Kontext von so einem E-Commerce-Händler, und wie lässt sich einer solchen Unsicherheit begegnen? Und er hat genau das gemacht, was wir gerade besprochen haben, beziehungsweise die Autoren, die haben diese Prinzipalagententheorie als ja, Perspektive verwendet, haben gesagt, Käufer als Prinzipal haben irgendwie unvollständige Informationen über bestimmte Anbieter, also Agenten, und haben irgendwie Angst vor opportunistischem Verhalten. Opportunistisches Verhalten, was könnte sowas sein? In diesem Fall. Genau, zum Beispiel. Also meine Daten werden irgendwie weitergegeben an Dritte, von denen ich nichts weiß. Und dann bekomme ich irgendwelche Spam-E-Mails, von denen ich auch nicht weiß, woher die jetzt kommen, woher sie meine E-Mail-Adresse haben. Genau. Ja. Und ja, die haben eine Konsumentenbefragung zu dieser Unsicherheit eben beim Einkaufen im Internet durchgeführt und haben geschaut, was sind so diese Einflussfaktoren dieser Unsicherheit und wie beeinflusst diese Unsicherheit letztendlich das Kaufverhalten. Und das haben die einmal für Bücher gemacht, weil sie gesagt haben, das sind so Produkte, das ist nicht so zentral, das ist nicht so wichtig für mich als Käufer. Irgendwie, das ist ein sogenanntes Low-Involvement-Produkt. Und einmal haben sie das mit Arzneimitteln gemacht, weil man sagt, okay, das ist jetzt was, da bin ich schon eher ja, vorsichtig, da bin ich irgendwie bei der Sache und schaue mal besonders. Und Ergebnisse dieser Studie waren jetzt, dass es, wenn es mir als Anbieter gelingt, diese Unsicherheit zu verringern, dann erhöht sich auch ganz signifikant meine Verkaufschance. Also ich als Nutzer irgendwie gehe auf so eine Seite und bin mir bei dem Anbieter sehr sicher, dass das alles irgendwie klappt und dass er irgendwie nichts Böses im Schilde führt. Und dann erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich da auch kaufen werde. Und als Einflussfaktoren, was diese Unsicherheit irgendwie beeinflusst, verringert oder erhöht, da haben sie gezeigt, dass Vertrauen zu diesem Händler, zu diesem Agenten eine große Rolle spielt und auch, dass ich meine Webseite irgendwie informativ gestalte. Das heißt, ich signalisiere dem Prinzipal oder dem Kunden irgendwie, was passiert denn hier, ne? Wer bin ich? Was mache ich? Was habe ich für Produkte? Was können diese Produkte? Und genau. Also unterm Strich ist so die Message, Transparenz ist da ganz wichtig. Und das bestätigt auch eine weitere Studie zum sogenannten Personalization Privacy Paradox. Und die haben auch diese Rolle von Transparenz jetzt bei Internet-Services untersucht und haben da ein bisschen eine andere Perspektive eingenommen und haben sich gefragt, wem ist Transparenz wichtig und was folgt daraus? Ja, was kann ich daraus irgendwie für mich ja, schlussfolgern? Und die Hypothesen, die sie da aufgestellt haben im Rahmen dieser Studie, waren einmal, dass Konsumenten, jeder Konsument besitzt so eine unterschiedliche Präferenz bzw. Wichtigkeit. Jedem ist irgendwie unterschiedlich wichtig, wie transparent irgendwie so ein Angebot sein muss. Also dem einen, dem ist das irgendwie gar nicht wichtig, dass der da sagt, was er macht, und andere, denen ist total wichtig zu wissen, was passiert da überhaupt. Und sie sagen, dass je höher diese Wichtigkeit dieser Transparenz für mich persönlich ist, ja, desto höhere Bedenken bezüglich meiner Privatsphäre habe ich auch. Beziehungsweise andersrum, wenn ich so jemand bin, der sehr starke Bedenken bezüglich seiner Privatsphäre hat, dann ist mir auch umso wichtiger irgendwie, dass diese Webseiten entsprechend transparent sind. Und genau, zweitens haben sie gesagt, je wichtiger mir irgendwie ist, dass so eine Datenschutzbestimmung auf dieser Webseite ist, desto wichtiger ist eben auch diese Transparenz für mich. Das ist relativ naheliegend. Und schließlich, und das ist so der Clou bei der Studie, stellen Sie die Hypothese auf, dass Konsumenten, denen diese Transparenz ganz wichtig ist, dass die auch diejenigen sind, die eigentlich weniger gerne Informationen von sich im Internet preisgeben. Und die Ergebnisse, ja, die ersten beiden Ergebnisse sind ja relativ einleuchtend, ne? Diejenigen Leute mit höheren Privatsphärebedenken haben auch irgendwie ein höheres Bedürfnis nach Transparenz. Und diejenigen, die irgendwie denen wichtig ist, dass es so eine Datenschutzbestimmung gibt, die haben auch ein höheres Bedürfnis nach Transparenz. Und das dritte Ergebnis ist eigentlich so der Clou von der ganzen Sache. Sie haben auch herausgefunden, dass Individuen mit diesem höheren Bedürfnis nach Transparenz signifikant weniger bereit sind, Informationen zur Personalisierung von Angeboten bereitzustellen. Also jetzt wird nach dieser Studie und von Pavlou und Kollegen wird den Anbietern gesagt, ihr müsst transparenter sein, um die Unsicherheit zu verringern. Ja, aber jetzt finden die hier raus, wenn ihr irgendwie das transparenter macht für bestimmte Leute, das sind die Leute, die eh nicht bei euch kaufen werden, weil oder die eh nicht euren Dienst nutzen werden, weil die sowieso generell weniger bereit sind, Informationen über sich bereitzustellen. So, und was mache ich jetzt als Anbieter? Mache ich mich jetzt transparenter, um diejenigen zu bedienen, irgendwie, die dann meinen Service eh nicht nutzen? Okay, also ja, so Mund-zu-Mund-Propaganda spielt natürlich eine große Rolle, ja. Aha, mhm. Ja, okay, das ist auch ein guter Punkt. Vielleicht will man es gar nicht so wissen, was so alles passiert mit den eigenen Sachen. Und wenn ich dann mit der Nase draufgestoßen werde, vielleicht werden da irgendwie dann auch schlafende Hunde geweckt. Ja, also es gibt ihr habt beide nicht Unrecht, aber es gibt sehr unterschiedliche Meinungen und auch Argumente zu diesem Thema, ne? Wie es jetzt auch zum Beispiel diese beiden Studien jetzt zeigen. Und es gibt allgemein auch wenig Forschung, die mich als Anbieter dabei unterstützt, ja, wie mache ich es denn jetzt überhaupt richtig? Worauf kommt es an? Und wir haben am Fachgebiet haben wir uns diese Frage auch gestellt und haben mit vielen Leuten gesprochen und dabei zeigt sich eigentlich, dass man das so pauschal gar nicht beantworten kann, sondern es hängt sehr stark von der Art des Dienstes ab, es hängt sehr stark von den Arten von Informationen ab, um die es irgendwie geht und natürlich auch von den Arten der Nutzer, die diesen Service dann auch entsprechend, ja, nutzen sollen. Wenig Forschung. Da kommen wir gleich dazu. Jetzt erst noch ganz kurz ein Thema, wie kann ich überhaupt Transparenz herstellen, beziehungsweise wie wird Transparenz überhaupt erzeugt? Und das sind natürlich erstmal so relativ offensichtliche Sachen wie diese Datenschutzbestimmungen, die wir vorhin hatten, entsprechend AGBs. Es gibt so Shops, die haben so Privatsphäre-Siegel, zum Beispiel dieses Trusty-Siegel irgendwie, die sind dann irgendwie zertifiziert, wie auch immer. Ja, und dann gibt es noch so Sachen, die sind nicht so ganz explizit, aber die sagen natürlich auch einiges darüber aus, was gemacht wird oder gemacht werden kann. Zum Beispiel solche Zugriffsberechtigungen auf bestimmte Daten, die man irgendwie vergibt, wenn man sich eine App auf dem Smartphone installiert. Ich kann schon allein anhand der Funktionalität irgendwie Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, so eine Spiele-App oder sowas, ne, die vorher irgendwie fragt, wo ich wohne und meinen Standort braucht und so weiter, aber in dem Spiel irgendwie gar nichts mit meinem Standort, ja, das Spiel gar nichts mit dem Standort zu tun hat, dann fragt man sich natürlich auch, was ist damit los? Cookies kann man sich betrachten, entsprechend externe Quellen wie irgendwie so Nutzerbewertungen oder Kommentare zu bestimmten Anwendungen. Es gibt Tests von externen Instituten oder ja, Institutionen und natürlich Medienberichterstattung etc. Und sind das jetzt eher so Sachen, die ich als Anbieter in Form eines Signaling irgendwie nutzen kann, oder sind das Sachen, die jetzt die Nutzer zum Screen meiner Aktivitäten nutzen können? Die Antwort ist, es kann beides. Es kann beides sein. Je nachdem, wie versiert ich so bin als Internetnutzer, weiß ich, worauf ich achten kann oder worauf ich irgendwie noch achten kann, ne, um irgendwie meine Rückschlüsse zu ziehen. Das hat auch was mit meinem technischen Verständnis zu tun. Und das heißt umgekehrt natürlich auch, dass ich als Unternehmen bestimmte Sachen nicht unbedingt verheimlichen kann, weil sie irgendwie, irgendwer kriegt das raus und dann geht es in die Presse und so weiter, ne? Und was ihr hier mitnehmen sollt, ist, dass ich das als Unternehmen durchaus gezielt steuern kann und vielleicht auch sollte, was bei mir passiert und was nicht. Beziehungsweise, gibt es bestimmte Sachen, die sollte ich kommunizieren, oder gibt es vielleicht bestimmte Sachen, die sollte ich vielleicht auch nicht kommunizieren, ne? So. Und jetzt kommen wir zu einem Teil, bei dem wir euch wieder ein bisschen Forschung, die wir am Fachgebiet gerade zu dem Thema durchführen, vorstellen möchten. Und vielleicht so ganz kurz als Einstieg. Das Beispiel Instagram wird 2012 von Facebook übernommen. Wer hat das damals genutzt? Instagram? Niemand? Okay. Also vielleicht zum Hintergrund, die waren damals, weiß nicht, eine Handvoll Leute irgendwie, und Facebook hat dann das Unternehmen für 1 Milliarde US-Dollar gekauft. So, und kurz darauf ändert Instagram seine Nutzungsbedingungen so, dass diese Bedingungen irgendwie erlauben würden, dass Instagram bzw. Facebook Nutzerbilder, die da eingestellt werden, irgendwie ohne finanziellen Ausgleich quasi zu Geld machen könnte. Das haben die natürlich nicht so geschrieben, aber die haben eben entsprechend AGBs vorgestellt, die das quasi erlauben würden. Und das hat sofort zu einem großen Medienskandal und Aufschrei in der Nutzerschaft geführt, und viele haben gesagt, wir melden uns ab, ne? Und Instagram musste daraufhin dann mit geschädigtem Ruf irgendwie zurückrudern und sagen, nee, nee, das haben wir natürlich nicht vor und das war irgendwie blöd geschrieben und wir ändern das jetzt wieder. Ja. Und das zeigt so ein bisschen, dass diese Kommunikation und auch die Abstimmung der Kommunikation auf das, was ich vorhabe, also meine Verwendungszwecke, hatten wir vorhin, und auch die Daten, die ich dazu verwende, dass das irgendwie abgestimmt sein sollte und irgendwie insgesamt so ein stimmiges Bild geben sollte. Und ja, vor dem Hintergrund nochmal dieses aktuellen Hype so um das Thema Big Data und Analytics, ne? wird es für viele Unternehmen immer relevanter, ja, zu schauen, was habe ich so für Nutzerdaten, wie kann ich die irgendwie zielbringend einsetzen, und auch der Konkurrenzdruck steigt da immer mehr, dass ich irgendwie als Unternehmen in so einer, in meiner angestammten Branche irgendwie operiere, und auf einmal kommt irgendwie ein Apple oder ein Google hinterher und kennt die Bedürfnisse meiner eigentlichen Zielgruppe viel besser als ich und nimmt mir dann irgendwie mein Geschäft weg, ne? Und obwohl ich das, ja, obwohl ich vielleicht diese Daten oder so schon ganz lange habe und sie eigentlich denselben Service irgendwie auch hätte anbieten können, ja. Und dieser Druck steigt eben immer mehr unter den Unternehmen, die eigentlich traditionell nicht so viel mit Nutzerdaten zu tun haben. Und wenn man sich jetzt so die wissenschaftliche Literatur zu dem Thema anschaut und schaut, was sagt die so, wie sollte ich mit Daten umgehen, dann sieht man schnell, dass die sich eigentlich hauptsächlich mit der Perspektive der Nutzer beschäftigt. Also da werden dann Nutzer gefragt, irgendwie, wie groß findest du dein Risiko irgendwie für deine Privatsphäre bei Dienst XY, oder wie vertraust du dem, und wirkt sich das irgendwie aus darauf, dass du irgendwie da kaufst oder nicht kaufst oder das nutzt oder bestimmte Daten angibst oder nicht? Und das Problem an dieser, also es ist eine gute Sache, dass es das gibt, aber das Problem an diesen Schlüssen, die man aus der Nutzerperspektive zieht, ist, dass die Empfehlungen für die Anbieter dann oft nicht haltbar sind, weil dann sowas rauskommt wie, ihr müsst eure Webseite transparenter machen, oder ja, ihr müsst halt einfach irgendwie das Vertrauen erhöhen bei euren Kunden. Und vielleicht geht manches aber gar nicht, weil es eigentlich meinen Unternehmenszielen widerspricht, ne? Vielleicht kann ich oder will ich manche Sachen gar nicht transparenter machen, weil genau das ist, wie ich irgendwie, ja, was mich selbst und meinen Wettbewerbsvorteil ausmacht. Und deshalb wird eigentlich schon seit 1, 2 Jahren argumentiert, dass jetzt diese Privatsphäreforschung sich auch irgendwie auf das konzentrieren sollte, was Anbieter tatsächlich bei realen Entscheidungen unterstützt und ja, entsprechend auch mal die Anbieterseite befragt und nicht nur schaut, wie sehen die Kunden das. Und die Forschungsfragen, die wir uns deshalb in dem Rahmen gestellt haben, war, wie managen Unternehmen derzeit ihre Kundendaten, wie gehen die damit um, und aber auch gleichzeitig, wie reagieren Kunden darauf? Es ist also so eine zweiseitige Perspektive zu sehen, was macht das Unternehmen überhaupt, und wie wird das von den Kunden wahrgenommen? Haben die Kunden die gleichen Wahrnehmungen von dem, was das Unternehmen macht, wie das Unternehmen selbst? Und gibt es irgendwie Verbesserungspotenzial bezüglich dieses, ja, Managements von externen Informationen? Und das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe. Den Forschungsansatz haben wir so strukturiert, dass wir sagen, okay, Information ist für uns eine Ressource, und als Ressource mache ich mir, genau wie bei meinen anderen Ressourcen, irgendwie auch Gedanken darüber, dass die Beschaffung dieser Ressource irgendwie abgestimmt ist mit den Zwecken, die ich dafür habe. Ja, dass ich nicht irgendwie zu viel beschaffe, und das ist vielleicht mit irgendwelchen Kosten, Opportunitätskosten oder Risiken irgendwie verbunden. Und dass ich aber natürlich auch genug sammle, dass ich meine entsprechenden Zwecke oder Unternehmensziele erfüllen kann. Und als drittes Element kommt da eben diese Kommunikation ins Spiel, weil wir gesagt haben, vor dem Hintergrund dieser Principal-Agent-Perspektive ist eben die Informationsbeschaffung und auch die Informationsnutzung. Also gibt es vielleicht irgendwelche Hidden Actions oder so, ne, die der Kunde wahrnimmt. Vor dem Hintergrund dieser Perspektive ist es wichtig, was ich meinem Nutzer nach außen signalisiere, beziehungsweise was der irgendwie von mir wahrnimmt. Und das ist eben noch eine zusätzliche Frage, und deshalb haben wir im Rahmen dieser Studie auch die Nutzer noch befragt, sind denn die Wahrnehmungen überhaupt korrekt, also von dem, was der Anbieter macht. Und wir haben dazu eine Fallstudie durchgeführt, und das ist jetzt so ein Exkurs, so ein kleiner, zur Fallstudienmethodik. Es kann sehr gut sein, dass ihr irgendwie im Rahmen von einer Abschlussarbeit oder ja, Studienarbeit, dass ihr irgendwie selbst mal Fallstudien durchführen werdet. Und wer hat sowas schon gemacht, macht noch oder schon mal davon gehört? Ah ja, doch relativ viele. Super. Was waren das? Waren das Abschlussarbeiten, Bachelorarbeiten? Ja. Okay. Ja, super. Dann kennt ihr vielleicht das eine oder andere schon. Fallstudien sind eine Forschungsmethode, um eine bestimmte Fragestellung zu untersuchen. Und genauso gut könnte man, oder nicht genauso gut, aber es gibt andere Methoden, zum Beispiel Experimente, bei denen man eine sehr hohe Kontrolle irgendwie über den Versuchsaufbau hat. Und wo der Schwerpunkt ist, dass man irgendwie so kausale Beziehungen, also verändere ich irgendwie eine Variable, erhöht oder erniedrigt sich irgendwie eine andere Variable, da liegt der Schwerpunkt auf der Kausalität. Dann gibt es diese Befragungen, ne, mit irgendwie Fragebögen oder Online-Fragebögen oder sowas, die eben eine sehr große Anzahl an Beobachtungen ermöglicht und das Ganze irgendwie standardisiert, sodass man dann untereinander gut vergleichen kann. Und Fallstudien sind eben eine andere Methode in dieser Reihe. Und die ermöglichen so die relativ umfassende Beleuchtung jetzt von einem Phänomen in ihrem realen Kontext. Also ich kann bei einer Fallstudie ein möglichst umfangreiches irgendwie Bild von der Sache bekommen. Und Fallstudien sind eine sogenannte qualitative Methode, im Gegensatz jetzt zu so einer quantitativen Methode wie so einer Befragung zum Beispiel. Die so Fragen beantworten, nach dem Wie oder Warum, wie wird irgendwas gemacht und warum macht man das dann auch so, ne? Und dabei kann man viele Informationen bekommen, die vielleicht auch irgendwie zwischen den Zeilen stehen, indem ich irgendwie Beobachtungen mache und mir irgendwas besser erklären kann, weil ich irgendwie den Mitarbeiter beobachtet habe, wie er irgendwie XY macht, ne? Genau, und hier steht noch, wenn wenig Kontrolle über das Phänomen ausgeübt werden kann oder soll. Also wenn ich das Phänomen einfach irgendwie möglichst unbeeinflusst lassen möchte, nicht jetzt irgendwie wie bei einem Experiment, wo ich den einen irgendwie Cola und den anderen irgendwie Pepsi gebe, ne? Und also ich möchte wenig Kontrolle ausüben, damit das irgendwie ein möglichst natürlicher Rahmen ist. Und dieser Schramm hat das genannt, it tries, also the case study, it tries to illuminate a decision or a set of decisions, why they were taken, how they were implemented and with what result. Ja, und aus diesen Gründen eignet sich eine Fallstudie auch gut für solche explorative Fragestellungen, bei denen es noch nicht so viel Wissen gibt. Bei denen ich erstmal schauen will, okay, wie gibt es überhaupt eine Struktur für dieses Problem? Ja, was sind überhaupt irgendwie so zentrale Aspekte, die irgendwie von Interesse sind überhaupt im Rahmen dieser Fragestellung? Also ich habe irgendwie das Gefühl, so ein Themenbereich ist spannend, weiß aber noch nicht genau, was gibt es da für Zusammenhänge und ich möchte da erstmal irgendwie ein umfassendes Bild bekommen. Und im Rahmen von so einer Fallstudie hat man ganz viele mögliche Quellen der Datenerhebung, die man auch kombinieren sollte, was gerade eben eine Stärke von dieser Methodik ist. Ich kann zum Beispiel Interviews mit Beteiligten in diesem Fall führen. Ich kann selbst eigene Beobachtungen irgendwie durchführen und mir irgendwie so Notizen machen, irgendwie Mitarbeiter Team Y. Geht irgendwie immer um 12:15 Uhr essen und zwar dort und dort und sowas und dabei lästern sie über ihren Chef oder so, ne? Ich kann ergänzende Fragebögen austeilen, um irgendwie so ein paar Daten eben so handfest irgendwie zu bekommen. Was weiß ich, wie lang sind sie als Mitarbeiter im Unternehmen, wie viel Berufserfahrung haben sie, sind sie männlich oder weiblich etc. Und das Ganze kann ich anreichern mit so ganz vielen zusätzlichen Materialien wie irgendwie Archivdaten, Broschüren über bestimmte Produkte, Logfiles, die Website, Informationen und so. Und dann habe ich da so einen Wust an Daten und die muss ich dann irgendwie versuchen auszuwerten und nach Mus und irgendwelche Muster erkennen. Also kann man irgendwie bei drei Mitarbeitern, die jetzt befragt wurden, irgendwie machen die irgendeine bestimmte Sache so und zwei andere Mitarbeiter machen eine bestimmte Sache irgendwie anders und haben vielleicht irgendwie einen anderen beruflichen Hintergrund oder so und unterscheiden die sich dann irgendwie in einer bestimmten Art und Weise, wie sie ihre Aufgaben erfüllen oder so. Also diese Arten von Mustern versuche ich dann irgendwie zu erkennen, indem ich diese ganzen Daten irgendwie versuche zu integrieren. Und wichtig dabei ist auch der Einbezug des Kontext dieser Fälle, die ich mir irgendwie betrachte. Also ich ich habe ja die Möglichkeit, was ich vielleicht bei einer Befragung nicht jetzt in dem Umfang habe, ich kann mir von den Personen irgendwie erzählen lassen, ja, was haben sie persönlich für Erfahrungen gemacht, ne? Was haben sie erlebt? Wo kommen sie her? Oder gibt es irgendwelche bestimmten Eigenheiten von der Branche irgendwie, dass es da irgendwelche unausgesprochenen Gesetze gibt? Oder was ist irgendwie so die Historie des Unternehmens? Wo kommt das her? Was ist so der Kontext? Und den Kontext versuche ich eben auch einzubeziehen in meine Schlüsse, die ich ziehe. Und dann ist noch die Frage, ob ich mir jetzt einen Fall betrachte oder mehrere Fälle. Und dabei ist auch noch die Frage, was ist ein Fall? Ist jetzt ein Fall irgendwie ein Unternehmen, bei dem ich irgendwie verschiedene Mitarbeiter befragen kann? Und vergleiche ich dieses Unternehmen vielleicht mit einem anderen Unternehmen, also mit einem zweiten Fall? Oder ist für mich ein Unternehmen irgendwie eine Abteilung in einem Unternehmen und ich vergleiche die mit einer anderen Abteilung? Und so als Grund-Daumen-Regel, ob jetzt irgendwie ein oder mehrere Fälle besser sind, lässt sich sagen, also wenn sich ein Schluss auf Basis der Betrachtung mehrerer Fälle ziehen lässt, also wenn ich irgendwie einen Fall betrachte, komme zu einem bestimmten Schluss und ich betrachte mir noch einen Fall und komme da zum selben Ergebnis, beziehungsweise die Betrachtung des zweiten Falls widerlegt jetzt irgendwie nicht das, was ich mir aus dem ersten geschlussfolgert habe, dann ist die Generalisierbarkeit dieser Schlüsse, die ich gezogen habe, natürlich höher. Allerdings muss man auch sagen, dass auch Studien mit nur einem Fall veröffentlicht werden, die dann eben entsprechend begründen müssen, warum sie denken, dass das ja ein allgemeines Ergebnis ist. Und was wir jetzt hier gemacht haben, und das ist wirklich ganz brandaktuell, deshalb vielleicht jetzt auch noch nicht final ausgewertet, wir haben uns verschiedene Fälle betrachtet von Internet- oder Online-Service-Anbietern, die irgendwie Nutzerdaten verwendet. Und haben uns angeschaut, für welche Zwecke verwenden die Daten? Welche Daten sammeln sie und wie sammeln sie die Daten und wie kommunizieren sie auch mit ihren Nutzern? Und wir haben gleichzeitig Nutzer und Nichtnutzer dieser Services gefragt, wie nehmt ihr das wahr, was dieses Unternehmen oder diese verschiedenen Unternehmen machen? Und insgesamt haben wir uns 10 Fälle angeschaut und haben dabei irgendwie 25 Interviews geführt mit Experten, Nutzern, Nichtnutzern. Semi-strukturiert heißt in dem Fall, dass man so einen Leitfaden hat, der einem so eine grobe Richtung, inhaltliche Richtung gibt, ne, worüber möchte ich gerne reden, dass man sich da aber nicht irgendwie bei so einem standardisierten Fragebogen ganz strikt dran halten muss, sondern da durchaus auch irgendwie abweichen kann, falls das Gespräch gerade in eine interessante Richtung geht oder so. Wir haben uns zusätzlich verschiedene Dokumente angeschaut, haben uns zum Beispiel die AGBs und die Datenschutzbestimmungen angeschaut. Stimmt das, was uns da die Anbieter erzählen, was sie so alles für Sachen sammeln? Stimmt das mit dem überein, was sie so auf ihrer Homepage schreiben und so? Und wir haben zusätzlich allen irgendwie noch einen Fragebogen gegeben, um so bestimmte strukturelle Daten zu erheben. Und die Fälle waren dabei aus ganz unterschiedlichen waren ganz unterschiedliche Unternehmen, um irgendwie auch so ein möglichst breites Bild von der Sache zu bekommen. Also wir haben so Mobile Gaming-Anbieter befragt, aber auch solche E-Commerce-Plattformen oder jetzt irgendwelche Apps, die jetzt gerade in der Start-up-Phase sind, aber schon viele Sachen sammeln. Und wie gesagt, ganz jetzt brandaktuell, ein paar erste Ergebnisse jetzt. Wir haben natürlich Inkonsistenzen festgestellt, also dass die Sammlung bestimmter Daten nicht mit den Zwecken, für die diese Daten bestimmt sein können, übereinstimmt bei den Anbietern. Also zum Beispiel, dass mehr gesammelt wurde, als jetzt benötigt wurde. Zum Beispiel haben wir uns die Eingabemasken von bestimmten Apps angeschaut und gesehen, da wird ja alles Mögliche gesammelt. Dann haben wir den Anbieter gefragt, wofür benutzt ihr denn überhaupt Daten und alles? Und dann kam raus, dass jetzt bestimmte Sachen in überhaupt keinen Prozess einfließen, dass die einfach irgendwie ein Required-Eingabefeld sind, so ein benötigtes Pflichtfeld, was möglicherweise Nutzer abschreckt, um den Dienst zu nutzen. Aber damit gar nichts anfangen konnten und vielleicht auch noch gar keine Idee hatten, wie sie das vielleicht einbringen könnten, ne? Und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. So was passiert dann auch, ohne irgendwie mal strukturiert sich Gedanken über den Bedarf zu machen, sondern sowas passiert dann, indem der Entwickler irgendwie vielleicht gerade da sitzt und sagt, ja, hier, was macht man da, damit es nicht so aussieht, als ne, wären wir irgendwie nicht professionell oder so, ne? Es gab aber auch andere dabei, die haben ganz strenge statistische Tests für jedes Eingabefeld gemacht. Die haben aus ihren Nutzern irgendwie bestimmte Gruppen rausgenommen, denen sie irgendwie ein anderes Feld Gesundheit gegeben haben und geschaut, erhöht sich hier irgendwie zum Beispiel die Verkaufswahrscheinlichkeit oder die Nutzungswahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer irgendwie aus der Seite aussteigt oder so, ne? Und da stellen die Hypothesen auf und machen ganz strenge statistische Tests, um eben zu prüfen, was kann ich wirklich abfragen und was nicht, und wiegen dann auch den Nutzen von diesem zusätzlichen Feld auf gegenüber und stellen es gegenüber den möglichen Verlusten durch Leute, die vielleicht die Seite verlassen oder entsprechend nicht kaufen. Und auch umgekehrt ist uns das begegnet. Es gab auch irgendwie den Fall, dass man eigentlich mehr Daten gebraucht hätte. Man hat eigentlich mehr Zwecke, die man sich irgendwie überlegen kann, die man auch gerne machen müsste. Aber man sammelt bestimmte Daten noch nicht oder hat bestimmte Daten nicht. Und ja, das ist dann das Problem, dass man sich eben, das ist so ein bisschen so ein Bottom-up-Top-Down-Problem. Fragt man jetzt lieber, wenn ich jetzt einen Service neu anbiete, frage ich da möglichst am Anfang schon viel ab oder lass mir viele Berechtigungen geben? Ja, um halt dann nicht vor dem Problem zu stehen, dass ich dann bestimmte Sachen nicht habe. Oder sage ich am Anfang, ich habe eine möglichst irgendwie freundliche Datenschutzerklärung, frag möglichst wenig ab, und falls dann irgendwas dazukommt, irgendwie was ich später brauche, zum Beispiel irgendwie die Nutzerlocation, ja, schicke ich dann den Nutzern irgendwie eine E-Mail und sage, ab jetzt sammle ich die Sachen noch zusätzlich, um dies und jenes zu machen. Es gab auch durchaus verzerrte Nutzerwahrnehmungen bezüglich der Zwecke, für die Daten eben gesammelt wurden. Also in diesem Fall denken zum Beispiel viele Nutzer, dass das Unternehmen ganz bestimmt die Daten irgendwie weiterverkauft, ne, um damit Geld zu machen, weil das jeder macht irgendwie. Das ist dann auch so ein bisschen Stereotypdenken. Und das führt auch oft zur Ablehnung von Produkten oder Services. Also da stehe ich als Anbieter vor dem Problem, dass ich vielleicht eigentlich freundlicher bin, als mich meine Nutzer wahrnehmen. Zum Beispiel gab es auch eine Seite, die hat irgendwie keinen, da konntest du den Dienst nutzen, ohne dir irgendwie einen Account zu erstellen. Aber selbst wenn da nirgendwo irgendwie so eine Maske war, war das Gefühl, das man automatisch hatte als Nutzer, ja, da muss ich ja eh irgendwie einen Account erstellen, und das mag ich nicht, ne? Und umgekehrt gab es das natürlich auch. Nutzer wissen von bestimmten Verwendungszwecken gar nicht, ne, die der Anbieter eigentlich. Ja, das sind diese Hidden Actions. Und da ist dann natürlich die Frage, kommuniziere ich sowas, mache ich sowas transparent oder lasse ich das lieber bleiben, beziehungsweise kommt es vielleicht auch von alleine ans Licht und dann habe ich irgendwie ein Problem. Umgekehrt gab es auch verzerrte Wahrnehmungen bezüglich der Daten, die überhaupt gesammelt werden. Also die Nutzer haben gedacht, es wird bestimmt ganz viel irgendwie gesammelt und mitgetrackt und so weiter, aber es wurde von den Anbietern vielleicht gar nicht gesammelt, was auch wiederum zur Ablehnung von entsprechenden Services oder Produkten führen konnte. Und das Ursachen, die wir dafür gefunden haben, waren zum Beispiel, dass eine App irgendwie Berechtigungen abfragt, die ja irgendwie suggerieren oder im Zweifel irgendwie, falls ich irgendwie jemand bin, der irgendwie sehr hohe Bedenken hat, ne, da ein falsches Bild zu bekommen. Ein Beispiel jetzt aus der Presse, wo man natürlich auch nicht weiß, wie das da aussah, aber es ging ja mal irgendwie so durch die Medien, dass WhatsApp irgendwie da die Superwanze ist, ne, und alle Gespräche mithören kann, die man irgendwie führt, ne, weil eben diese Zugriffsberechtigung auf das Mikrofon da war, die es eigentlich gebraucht hat, damit man solche Sprachnachrichten hin und her senden kann, ne. Und Ja, das kann natürlich zu der Vorstellung führen, dass jetzt WhatsApp irgendwie auch Gespräche mitschneiden kann, ne? Und was auch ganz interessant war, war, dass solche Inkonsistenzen bezüglich irgendwie Bedarf stimmt nicht mit Sammlungen überein, dass die auch nur wahrgenommen sein konnten. Zum Beispiel hat der Nutzer das Gefühl irgendwie, dass der Anbieter bestimmte Daten gar nicht benötigt. Und entweder hat das der Realität entsprochen, oder aber es konnte auch nur wahrgenommen sein. Zum Beispiel hat der Anbieter irgendwelche Sachen erhoben, die er braucht, um sich vor dem Finanzamt so und so zu rechtfertigen oder was weiß ich, weil der Gesetzgeber es vorschreibt oder so. Aber durch den Nutzer, der Nutzer konnte nicht ausmachen, wofür jetzt irgendwie sein Geburtsdatum gebraucht wurde, ne? Und in dem Fall ist es sicherlich nützlich, da hinzuschreiben, ja, wir brauchen das, weil uns der Gesetzgeber das vorschreibt oder so. So. Hier noch so ein bisschen Fragestellungen oder interessante Ideen, die uns dabei während dieser Fallstudie gekommen sind. Manche Inkonsistenzen, also dass ich irgendwie mehr brauche, als ich sammle oder andersrum, sind teilweise nur temporär, weil ich vielleicht in der Zukunft, weil ich manche Sachen jetzt schon sammle, aber in der Zukunft erst brauche, weil ich jetzt vielleicht noch keinen Prozess dafür habe. Und dann ist die Frage, wenn ich jetzt schon mehr sammle, irgendwelche App-Berechtigungen irgendwie bei der Installation auftauchen, ne, die eigentlich die Daten, wo ich die Daten noch nicht brauchen kann, schreckt es vielleicht heute zu viele Nutzer ab, die ich vielleicht brauchen könnte, um irgendwie eine kritische Masse zu erreichen. Also wiegt dieser negative Effekt irgendwie den zukünftigen Nutzen auf? Also sammle ich vielleicht oder sammle ich vielleicht heute weniger und hole mir später irgendwie noch eine Berechtigung dazu? Dann die Frage, lohnen sich überhaupt privatsphärefreundliche Angebote? Also werden irgendwie Vorteile, wenn ich irgendwie besonders freundlich bin, wenig Daten sammle oder sowas, wird das überhaupt wahrgenommen oder ist dadurch durch solche ja, durch die Medien, durch die Presse hat man eh die Angst als Nutzer, dass jeder irgendwie Schindluder betreibt? Kann ich mich da überhaupt so richtig differenzieren? Ja, und auch die Frage, kann ich solche Vorteile irgendwie auch sinnvoll kommunizieren, wenn ich da besonders freundlich bin? Wie du vorhin gesagt hast, ist vielleicht schwierig, weil sich dann Leute irgendwie drauf gestoßen fühlen. Ja? Hier ist ja irgendwas komisch, ne? Und auch die Frage so allgemein, verändert sich so in unserer Gesellschaft die Toleranz für so Datenabfrage über die Zeit, ne? Gewöhnen wir uns irgendwie dran, dass bestimmte Sachen sowieso halt jetzt irgendwie im Internet sind und irgendwie schon rumgegeben werden oder was weiß ich, und ich kann eh nichts mehr dagegen machen. Und verändert sich da so ein bisschen die Toleranz für Datensammlung über die Zeit? Man sieht ja auch zum Beispiel, dass es da ganz große interkulturelle Unterschiede gibt, ne? Also wir sind hier wir haben sehr viele Bedenken in Deutschland bezüglich unserer Daten und in Australien ist das ganz anders, ne? Die sagen Datenschutz was? So, damit wären wir für heute inhaltlich am Ende. Ich würde gerne noch ganz kurz was mit euch besprechen, aber das machen wir dann ohne Kamera.